Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und mal wieder predigen zu dürfen. Und ich glaube, ich habe ein cooles Thema dabei. Ich bete kurz zum Anfang und dann starten wir rein. Gott, ich danke dir, dass du mir das Thema aufs Herz gelegt hast und ich bete einfach dafür, dass du mir deine Worte gibst und dass das ankommt, was ankommen soll. Ich danke dir, dass du mit mir hier vorne stehst und diesen Gottesdienst in deiner Hand hast. Amen. Ja, ich verrate euch noch nicht gleich, was das Thema ist. Ihr müsst nämlich mir ein bisschen mithelfen, auf das Thema zu kommen. Deswegen habe ich euch Bibelstellen mitgebracht. Ihr müsst jetzt alle mal mitdenken und mitlesen und eure Bibeln oder eure Handys aufschlagen. Und eine dieser Stellen raussuchen, die euch gerade so anspringt. Jeder irgendeine. So, hat denn jemand schon die erste Stelle, 1. Mose 4, Vers 14 und würde die vorlesen? Ja, Markus? Genau, kurz zum Kontext. Wir haben hier die Geschichte von Kain und Abel. Kain hat gerade Abel ermordet und die Strafe Gottes ist, dass er seine Heimat verlassen muss. Es geht weiter mit 1. Mose 12, Vers 1. Wer hat die? Danke. Dankeschön. Genau, es geht um Abraham, der seine Heimat verlassen soll und diesen Auftrag von Gott bekommt. Wer hat Ruth 1, Vers 6? Uli? Genau, also Noomis Mann und auch Ruths Mann sind eben beide verstorben in Moab und Noomi macht sich auf den Weg zurück in ihre Heimat, weil sie weiß, dass dort die Hungersnot endlich wieder vorbei ist. Wer hat Jeremia Kapitel 42, Vers 18? Irgendjemand schon? Ja, Papa? Okay, danke schön. Genau, hier geht es um eine Strafe Gottes, dass er sein Volk aus ihrem Land vertreibt, aus ihrer Heimat vertreibt. Wer hat Jeremia 23, Vers 3? Kannst du erinnern?
Und ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe, und will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen, dass sie sollen wachsen und viel werden.
Dankeschön. Eine Zusage in Jeremia für Gottes Volk, dass sie irgendwann wieder zurück in ihr Land kommen. Und jetzt die letzte Stelle noch. Ja, Martina? Dankeschön. So, genau, jetzt haben wir die ganzen Bibelstellen gehört. Ist es schon an? Jetzt, ja. Nochmal kurz hier zum Mitlesen. Die ganzen Bibelstellen haben eine Sache gemeinsam. Ist denn schon jemand drauf gekommen, was es ist? Und es dürfen nicht die Leute sagen, die das Thema heute eh schon wissen. Land, ja genau. In meinen Übersetzungen steht immer ein bestimmtes Wort. Heimat, genau. Ja, ich habe die vergessen mitzuklicken, deswegen kommt die jetzt erst. Genau, es geht um Heimat. In diesen ganzen Stellen, alle Stellen aus dem Alten Testament, spielt immer das Wort Heimat oder eben das Land, wo man wieder zurückgeht oder aber auch weggehen muss, ein großes Thema. Und dieses Thema Heimat hat mich auch beschäftigt, weil wir nämlich bei den Rangers jedes Jahr ein bestimmtes Jahresmotto für unseren Stamm persönlich haben, wo wir glauben, dass Gott irgendwas Besonderes damit vorhat. Und all die Ranger unter uns wissen jetzt, dass dieses Jahr Heimat geben das Motto ist. Unser Motto heißt Heimat geben durch Gemeinschaft, Zeit und Einfachheit. Und wir glauben, dass wir den Kids, die jeden Freitag zu Rangers kommen, ein Ort sind, wo wir Heimat geben können, wo die sich zu Hause fühlen, gerade weil es so viele Kinder gibt, die kein Zuhause mehr haben, wie man sich das vielleicht wünscht, weil es einfach kaputte Familien gibt und in dieser Welt einfach so ein bisschen Heimatlosigkeit herrscht. Und wir glauben, dass es bei Rangers ein Ort ist, wo man Heimat geben kann. Und ich habe mich jetzt aber mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt. Warum ist denn Heimat irgendwie so ein großes Thema? Warum spielt es in unserer Gesellschaft ein Thema? Weil ich würde nämlich sagen, dass das immer wieder so in unseren Köpfen mitherrscht. Es gibt so viele Geschichten oder auch Filme darüber, wie jemand Heimat sucht, wie er einen Ort sucht, wo er sich zu Hause fühlt. Es gibt ganz, ganz viel Heimatlosigkeit, zum Beispiel durch Flüchtlinge, die einfach jetzt hier sind, aber eigentlich gar nicht ihre Heimat hier haben. Und dieses Thema irgendwie doch uns beschäftigt. Und ich wollte herausfinden, warum das so ist. Und ich habe auch natürlich Google gefragt, was denn Heimat für eine Definition hat. Da findet man unendlich viele, aber irgendwie auch keine richtige, weil Wikipedia sagt nämlich, dass es keine richtige gibt. Aber da natürlich Wikipedia, wie man das in der Schule gelernt hat, nicht die einzige Quelle ist, habe ich weitergesucht. Und man kann Heimat so unterschiedlich definieren. Es ist irgendwie ein Ort, sagen viele, wo man seine Wurzeln hat, wo vielleicht auch Familie ist. Heimat ist irgendwie ein Ort, wo man meine Sprache spricht, man mich versteht, aber auch meine Wertvorstellungen und Moralvorstellungen vertreten werden. Heimat ist ein Ort, wo man zu Hause ist, aber ein Heimatort kann auch was sein, wo ich Geschmäcker damit verbinde oder irgendwelche Gefühle oder ein Geruch könnte auch ein Heimatgefühl in mir auslösen. Und eine sehr schöne Definition fand ich, Heimat ist Herzenssache. Das ist eben natürlich sehr vage, aber das beschreibt es nämlich sehr gut, weil für jeden ist irgendwie Heimat doch was Unterschiedliches und man kann Heimat auf ganz unterschiedliche Art und Weisen finden. Und ich habe jetzt natürlich nicht nur Google gefragt und erzähle euch die Definition, sondern ich habe auch in die Bibel geschaut, was denn da über Heimat drinsteht, weil wie wir gesehen haben, gibt es ja schon ziemlich viele Stellen im Alten Testament. Und ich glaube, auch für uns Christen sollte Heimat ein Herzenssachenthema sein oder sollte eine Herzenssache sein, wo wir uns mit auskennen, weil das, glaube ich, in unserer Gesellschaft super wichtig ist. Und deswegen habe ich in die Bibel geschaut und wir schauen jetzt mal gemeinsam, was die Bibel so gesagt hat oder was die für verschiedene Heimaten aufgezeigt hat. Und wenn wir ganz am Anfang in die Bibel blättern, quasi auf die allererste Seite, lesen wir, wie Gott ein Paradies erschaffen hat, Garten Eden erschaffen hat und Adam und Eva dort hineingesetzt hat. Und plötzlich hatten Adam und Eva eine Heimat. Sie haben dort gewohnt, sie haben dort gegessen, sie haben geschlafen, das liest man alles nicht so genau. Sie haben, waren mit Gott unterwegs und das war ihre allererste Heimat. Wir wissen nicht genau, wie lange diese Heimat geblieben ist, denn sie war doch relativ von kurzer Dauer. Nach dem Sündenfall mussten sie plötzlich diese perfekte Heimat, die sie hatten, wo sie alles hatten, was nötig war, plötzlich verlassen und wurden von Gott in diese Welt gestellt, die wir auch jetzt noch kennen. Und plötzlich war nichts mehr perfekt, sondern sie hatten eine neue Heimat, in der sie sich zurechtfinden mussten und in der nicht mehr alles perfekt war. Und ich glaube, ab diesem Punkt war Heimatlosigkeit auch ein ganz, ganz neues Thema für die Menschen. Davor gab es ja einfach nur Garten Eden, sie hatten Gott und es war perfekt. Und dann kam diese Welt, wo alles neu war, es Sünde gab und Unperfektheit. Und Heimatlosigkeit war plötzlich ein Thema. Und wie wir hier gelesen haben, gerade jetzt bei Kain und Abel, Kain wurde als Strafe Heimatlosigkeit auferlegt. Dem Volk Israel wurde hier in der Stelle wurde ihnen angekündigt, dass sie heimatlos sind. Aber andererseits haben wir auch Stellen, wo Gott genau das ihnen wieder zusagt, nämlich, dass sie Heimat haben werden. Das heißt, irgendwie Heimat zu haben oder eben nicht zu haben, ist ein ganz zentrales Thema und scheinbar ja auch ein Wunsch in uns Menschen zu sein. Sonst würden wir danach nicht immer suchen. Und ich glaube, sonst würde Gott es auch nicht manchmal wegnehmen oder geben im Alten Testament. Weil es einfach ein Wunsch von ihm auch ist, dass wir eigentlich Heimat haben. Und wenn wir durchs Alte Testament blättern, dann sehen wir, dass es immer wieder ein Thema ist. Wo bin ich? Wo wohne ich? Wo habe ich Heimat? Abraham verlässt seine Heimat, kehrt dann irgendwann wieder zurück, nachdem Gott ihm das zugesagt hat. Er teilt sich aber dann das Land mit Lot auf. Jakob bekommt das Versprechen für eine Heimat von Gott. Dann ist irgendwann nach Josef Ägypten zeitweise die Heimat. Aber dann dürfen Ägypten dann verlassen. Und Mose führt sie durch die Wüste auch wieder zu einer Heimat, die Gott ihnen versprochen hat. Nämlich nach Kanaan. Und zwischendurch sind sie irgendwie in der Wüste und müssen das vielleicht auch als Heimat akzeptieren, bis sie eben an einen Ort kommen, wo sie bleiben können. Und dann durch die ganzen Propheten hindurch ist das immer wieder ein Thema. Wo wohnen wir? Wo sind wir? Wo will Gott uns haben? Und wo verspricht er uns eben Heimat? Das heißt, wir stellen irgendwie fest, Heimat ist gar nicht so leicht zu finden. Schon in der Bibel und auch jetzt noch. Und es gibt scheinbar in dieser Welt nicht die perfekte Heimat. Jetzt lesen wir aber nicht nur von Garten Eden, von dieser Welt in der Bibel, sondern wir lesen noch von einer dritten Heimat. Und zwar lesen wir zum Beispiel in Philipper 3, Vers 19 und 20 davon. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Und es gibt natürlich auch noch eine andere Stelle, zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 14. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Also haben wir jetzt auch noch eine Zusage für eine ewige Heimat, nämlich den Himmel. Die ist perfekt, die ist dauerhaft. Und wenn wir dort einmal sind, wird es nie mehr Heimatlosigkeit geben. Dann haben wir dort unsere Heimat gefunden, im Himmel, bei Gott. Und es gibt nichts, was da irgendwie wieder was uns das wegnehmen könnte. Und diese Hoffnung ist, glaube ich, richtig, richtig cool, dass wir die haben dürfen, dass wir nicht hier auf dieser Welt vielleicht heimatlos sind und im Himmel haben wir aber diese perfekte Heimat. Das ist so eine große Hoffnung, dass wir dorthin kommen können, uns gut geht und wir bei Gott Heimat finden. Und jetzt könnte ich natürlich diese Predigt beenden und sagen, hey, jetzt haben wir diese Hoffnung, im Heimat haben wir Himmel, im Himmel haben wir Heimat, genau, fast. Heimat ist Himmel oder Himmel, ja, egal. Genau, wir haben Heimat im Himmel, das ist unsere Hoffnung und das ist richtig wichtig. Aber ich will euch ja auch noch was für diese Heimat, die wir hier haben oder eben nicht haben, mitgeben. Ich glaube, nämlich, es ist ein bisschen blöd, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind nicht mehr im Garten Eden, wir sind aber auch noch nicht im Himmel. Sorry, wir sind halt hier, wir müssen mit Heimatlosigkeit leben. Pech gehabt. Aber ich glaube, dass Gott uns auch jetzt schon Heimat schenken will, auch auf dieser Erde. Und zwar hat er das möglich gemacht. Er hat uns auch schon den Weg frei gemacht, dass wir hier ein Stückchen Heimat haben können, nämlich durch Jesus. Jesus ist ans Kreuz gegangen und ist für uns gestorben. Er hat vorher, muss man sagen, er hat im Himmel gewohnt. Ja, er hatte schon die perfekte Heimat. Aber er hat diese Heimat verlassen und ist auf diese Welt gekommen, in diese unperfekte Welt und ist ans Kreuz gegangen für jeden Einzelnen von uns. und hat den Weg frei erkämpft, dass wir zu Gott kommen können. Und hier habe ich nämlich eine neue Definition für Heimat in der Bibel gefunden. Ja, Heimat ist Herzenssache, aber in der Bibel ist eigentlich das, was Heimat definiert, immer Gottes Gegenwart. Im Garten Eden war es perfekt, es gab bestimmt schöne Fruchtbäume und Gemüse und alles schön und gut. Aber das, was es wirklich perfekt gemacht hat, war, dass Gott dort war, immer gegenwärtig war und Adam ist mit ihm spazieren gegangen im Paradies. So, er hatte Gottes Gegenwart genau neben sich. Und auch die Aussicht, die wir haben auf die ewige Heimat, ist dadurch gekennzeichnet, dass Gott immer da ist. Egal, ob die Stadt, von der wir ja auch lesen, perfekt ist, die ist perfekt, da ist Gold und alles drum und dran. Aber das, was es wirklich gut macht und ewig macht, ist Gottes Gegenwart. Wenn wir in der Offenbarung nachlesen, in Kapitel 21, Vers 2 und 3, ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Gottes Gegenwart ist also auch das, was es perfekt macht für die Heimat im Himmel. Und jetzt aber das Coole für hier. Jesus hat den Weg frei gemacht, dass wir diese Gegenwart Gottes auch schon hier haben dürfen und auch Heimat hier erleben dürfen, weil Gott bei uns ist, weil Jesus das frei gekauft hat, dass wir wieder zu Gott kommen können und nicht durch Sünde getrennt sind. Und es ist so cool, dass Gott ja, uns das geschenkt hat. Wir erleben Heimat in seiner Gegenwart. Und wir sind ja nicht die ersten Gläubigen, die es hier auf dieser Welt gibt, sondern es gab auch schon mal die erste Gemeinde, in der wir in der Apostelgeschichte lesen können, Kapitel 2. Und das möchte ich vorlesen, weil das nämlich genau das ist, was ich gerade gesagt habe, dass Gottes Gegenwart Heimat ausmacht. Es steht ab Vers 42, alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Und hier lesen wir das. Die Gemeinde hat in Gottes Gegenwart gelebt, die haben gebetet, die waren im Gottesdienst, die haben miteinander ja, Zeit mit Gott verbracht. Und das, was sie daraus sozusagen bekommen, ist, dass sie, hier steht, dass sie in enger Gemeinschaft lebten, dass sie zusammen gegessen haben und hier steht, sie lebten wie in einer großen Familie. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das, dass Gottes Gegenwart das schafft, dass wir Heimat haben und Familie haben mit anderen Gläubigen? Und auch wir hier in Günzburg sind Gemeinde Gottes. Wir sind vielleicht ja, wir sind nicht mehr die erste Gemeinde, das ist wohl jedem klar, aber wir sind Gemeinde Gottes und wir sind Nachfolger von Jesus. Das heißt, wir können das auch erleben. Wir haben hier auch Gottes Gegenwart und das heißt, wir in dieser Gemeinde können auch Heimat erleben selber, aber auch Heimat geben für andere und wir können Familie sein. Und das ist also das ist einfach ein Wunsch von mir, dass wir Heimat geben können, dass wir Familie sind und dass jeder geistliche Heimat finden kann, dass Heimatlosigkeit hinter uns zurückgelassen wird und dass wir Familie werden. Und ich habe euch was mitgebracht, weil ich immer gerne für meine Predigten irgendwas mitbringe, was man sich merken kann oder ein Symbol dafür. Das soll einen Esstisch symbolisieren, falls es jemand nicht erkannt hat. Ganz schön dekoriert von der Mucki. mit den Blumen von gestern. Genau, und ich habe euch einen Esstisch mitgebracht, weil ich glaube, wahrscheinlich hat jeder von euch zu Hause einen Esstisch, oder? Ja, schon. Okay, gut. Also ihr esst nicht im Stehen, sondern ihr könnt euch auch irgendwo hinsetzen und Mahlzeiten im Sitzen einnehmen. Und ein Esstisch ist irgendwas, was immer alle verbindet, die im Haus wohnen. Also wenn man Familie hat, dann setzt man sich meistens zumindest zusammen an den Tisch und trinkt zum Beispiel irgendwas, ich muss jetzt auch was trinken, und hat Gemeinschaft an dem Esstisch. Das heißt, ein Esstisch ist ein ganz zentraler Punkt in einem Haus. Und deswegen habe ich euch das mitgebracht, weil ich glaube, wir als Familie, wir als Gemeinde können auch manchmal wie an einen Esstisch kommen. Was macht man alles an dem Esstisch? Man isst natürlich, das ist schon mal logisch. Aber ein Esstisch ist ja nicht nur fürs Essen da, sondern nach dem Essen bleibt man vielleicht manchmal auch noch sitzen in der Familie. Man redet, man diskutiert vielleicht über irgendwelche Themen. Meistens wird vielleicht über den Rest des Tages gesprochen, wer macht heute noch was. Oder man verteilt irgendwelche Haushaltstätigkeiten. Wer saugt heute dies, wer putzt heute das Bad? Manchmal streitet man vielleicht auch oder ist nicht einer Meinung, aber das, was man an dem Esstisch macht, ist, dass man Leben teilt. Ein Esstisch hat immer die regelmäßigen Essenszeiten. Ich komme morgens vielleicht nicht, aber mittags und abends hat man doch oft immer wieder Gemeinschaft am Essenstisch. Und es ist was Regelmäßiges, wo die ganze Familie zusammenkommt. Und ich habe euch diesen Esstisch als Symbol mitgebracht, weil ich glaube, jeder einzelne von uns kann immer wieder sozusagen einmal an Gottes Esstisch kommen. Ja, Gott ist unser Vater. Wir können auch mit ihm regelmäßig, wie zum Beispiel an dem Esstisch, Gemeinschaft haben. Aber bildlich gesprochen sollen wir als Gemeinde auch immer wieder an einen Esstisch kommen. Wir sollen Gemeinschaft haben, wie an einem Esstisch. Wir machen das zum Beispiel durch Kaffee und Kuchen. Wir machen das, weil wir einfach uns miteinander unterhalten. Und es ist was so Wichtiges, dass Familie in der Gemeinde geprägt wird. Dann habe ich vorhin gesagt, dass an einem Esstisch vielleicht auch mal Streit aufkommt oder Diskussionen kommen. Bei euch zu Hause bestimmt natürlich nie. Aber es kann ja durchaus mal passieren. Und das heißt, als Gemeinde, wenn wir Familie sind, dann gibt's halt vielleicht auch mal Missverständnisse und dann gibt's auch mal Uneinigkeiten. Und dann kommen wir aber immer wieder an diesen Esstisch und tragen diese Missverständnisse aus. Und genau das ist es, was vielleicht Familie auch manchmal anstrengend macht oder nicht so easy macht und wo jeder von uns immer wieder seine Arbeit dazu geben muss und seinen Teil dazu geben muss, dass Familie überhaupt funktioniert. Und das eben auch in der Gemeinde. Ich habe gesagt, am Familientisch oder am Esstisch werden Aufgaben verteilt. Wer macht was? Auch das ist in der Gemeinde, am Gemeinde-Esstisch auch immer wieder dran. Wer macht was? Wer übernimmt welche Aufgabe? Welche Begabungen und Talente habe ich? Und wo kann ich mich in diese Gemeindefamilie einbringen? Und vielleicht, wenn zu Hause gegessen wird und irgendwie Freunde sind da, dann lädt man die auch mit an den Tisch dazu. Und das macht man vielleicht nicht, wenn irgendwie die Familie immer im Streit ist. Aber wenn die Familie in Einheit am Tisch sitzt und es ein cooles Abendessen gibt und es schmeckt auch noch gut, dann lädt man halt einfach gerne Freunde auch noch mit dazu ein. Oder wenn der Tisch schön aussieht. Und so, bildlich gesprochen, ist es eben auch wieder am Gemeinde-Esstisch. Wenn die Gemeinde in Einheit zusammensteht, es auch noch schön aussieht und es am Ende auch noch einen Kaffee gibt, dann kommen vielleicht einfach oder lädt man gerne Leute ein und die bleiben dann vielleicht auch gern. Genau, und deswegen dieser Esstisch, weil der einerseits natürlich für Familie steht, aber wenn wir Familie als Gemeinde sein wollen, dann haben wir eben auch so einen Esstisch und dann dürfen wir diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, immer wieder tun und miteinander an den Esstisch kommen. Ich muss mich kurz sammeln. Ja, genau. Das heißt, dieser Esstisch soll für Familie stehen, soll für Gemeinschaft stehen, für einen Austausch und eben für diese Heimat, die wir geben wollen, weil wir in Gottes Gegenwart sind. Und wir haben gelesen, hier bei der ersten Gemeinde, die haben zusammen gegessen und Jesus hat auch immer wieder gegessen. Wer sich zum Beispiel an letzte Woche Ostern erinnert, da hat der Hans Werner uns über das tolle Osterfrühstück von Jesus am See erzählt, was er seinen Jüngern sozusagen bereitet hat. Und wir lesen es immer wieder, dass Jesus auch Gemeinschaft hatte mit den Jüngern und gegessen hat. Und wir wollen uns heute auch wieder an das letzte Abendmahl erinnern. Wir wollen uns erinnern, dass Jesus uns den Weg freigekämpft hat. Und wir wollen das Abendmahl heute feiern. Ich habe eine Stelle aus dem Alten Testament und dann die Stelle aus 1. Korinther dabei fürs Abendmahl. Und wir machen es heute ein bisschen anders als sonst. Es wird nicht rumgereicht, sondern nach den Stellen wird der Dave ein Lied abspielen lassen. Und jeder kommt einfach oder kann sozusagen nochmal einen Punkt hinter die Predigt setzen, kann für sich sich bedanken bei Jesus für das, was er am Kreuz getan hat und dann einfach, wann er will, vorkommen. Wichtig zu wissen ist, dass der äußere Ring Wein ist und die inneren sind Saft. Und ihr dürft Brot nehmen und sozusagen an Gottes Esstisch kommen. Genau. Ich würde eine Stelle aus Jesaja vorlesen, die mich einfach immer wieder sehr nachdenklich stimmt beim Abendmahl. Und dann nach der zweiten Stelle kommt dann das Lied. Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen wie ein junger Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle Schuld auf ihn. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus Christus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe.